Hi dear listeners.
You're listening to Radio Revolt,
a show in which migrants and asylum seekers deal with a very complex topic of migration.
We are people with international history who come together to gain empowerment throughout doing community radio.
This is 92.6 Radio Helsinki.
Dear listeners, we are back in the studio again.
Hey dear listeners of Radio Revolt, this is Gea talking, and yes, I know it has been some time since we produced the new show. We played few of the very good shows, the repetitions of the previous year, but hey, here it is, the new edition of Radio Revolt, a show that was produced in collaboration with Halle für Kunst Steiermark. On February 5th, I had a chance to lead a workshop at Halle für Kunst with IPEC, where we explored two fascinating exhibitions. First, we had a guided tour with participants, and then we sat down and talked about the artworks. And now, at this point, we are sharing these conversations with you. First, we checked out Caroline Mesquita's exhibition. She's a French artist who makes sculptures that blend human, animal, and fantasy forms. She works with brass and metal to create figures that feel lithe, almost like they could come to life. In her piece, Verdant Path, she created a kind of spa world with pool, changing room, and fountain, where her creatures interact with the audience. Then we move to the second one, to Leon Hüllhumer's work. He's an Austrian artist who also works in film and choreography. His art explores identity, body, and power. He creates scenes that feel like they could come straight from a movie or a performance, often involving other artists like choreographer Florentina Holzinger and band Puke Puddle, and the writer Ferdinand Schmalz. His work is raw, intense, and totally unfiltered. These exhibitions are on until February 23rd, so if you're nearby, be sure to check them out. And now let's listen to the guided tour of a first exhibition, then a debate about the questions and concept that it opened in us participants, and then the second exhibition following with our debate.
Herzlich willkommen in der Halle für Kunst Steiermark zur Ausstellung von Caroline Mesquita. Verde Bas ist der Titel der Ausstellung. Und sie bezieht sich mit Verde auf den Grünspan, den ihr vielleicht schon mal gesehen habt, auf verschiedenen Dächern oder also auch in Metallen. Also wenn eigentlich Metalle quasi mit der Luft oxidieren, weil sie eine bestimmte Patina bekommen haben und dann eine andere Farbe annehmen, wie ihr auch hier seht. Und eigentlich ist ihre ganze Installation, also es geht natürlich schon um so eine Badelandschaft, aber ihre ganze Installation ist oder als eine Badelandschaft zu verstehen, aber es geht ja auch immer wieder um das Material. Also sie arbeitet vorwiegend mit Messing, wie ihr auch an diesen Figuren sehen könnt. Interessant ist vielleicht auch, dass sie also eigentlich nie gedacht hat, dass sie Kunst machen würde oder Kunst studieren würde. Das hat sie auch nochmal gesagt. Also sie kommt aus dem Norden Frankreichs und hat irgendwie immer gedacht, dass sie vielleicht mal in einer Animation oder so arbeitet, Filmanimation. Und dann hat sie irgendwann ein Abitur gemacht mit Kunstbezug und hat dann entschieden, dass sie halt dass sie eigentlich lieber, also dass sie wirklich künstlerisch arbeiten möchte und vor allen Dingen gerne mit Metall arbeitet. Und diese Figuren entstehen eigentlich auch relativ spontan immer. Also das hat sie so eigentlich beschrieben, dass sie eigentlich dann dieses Material nimmt und es eigentlich formt, das hämmert. Und dann eigentlich zu diesen Figuren werden lässt, die ihr hier seht. Und es ist eigentlich so zwei verschiedene Figuren, also eigentlich Figurenzyklen, könnte man sagen. Also diese Figuren, die eigentlich so ein bisschen Bauhaus-ähnlich auch aussehen oder wie vielleicht Sophie Teuber Arp irgendwie zum Beispiel erinnern könnten. Das sind ältere Figuren oder ältere Skulpturen, die sie geschaffen hat, während vor allen Dingen diese tierischen Figuren oder diese, sag ich mal, ein bisschen Mensch-Tier-Figuren oder auch diese übergroße Hand und auch diese Leinwände, alle für eine Ausstellung geschaffen wurde, die sie Anfang letzten Jahres in Nantes hatte. und die wurden dann hierher transportiert. Und diesen Sockel, der ja ein Schwimmbad oder ein Swimmingpool darstellen soll, den hat sie auch für die Halle für Kunst geschaffen. Und natürlich mit bestimmten Farben immer wieder, also einfach bestimmten Lack, also einfach gearbeitet, um dann diese Färbung auch zu erreichen. Und vielleicht das Wichtigste hat sie eigentlich so gesagt, dass einerseits, es ist natürlich, dass sie, wie sie mit dem Raum arbeitet, dass sie halt eigentlich den Raum an sich immer wie so ein Gemälde versteht. Und hier sieht man ja eigentlich so Interspecies-Figuren eigentlich ein bisschen, also halt tierische Wesen, robotische Wesen, menschliche Wesen, die alle zusammen in diesem Bad sind und damit eigentlich diese Grenzen, die zwischen, sage ich mal, diesen Sektionen einfach bestehen, in diesem Moment zumindest überwunden werden und halt in diesem Moment zusammenkommen. Und gleichzeitig geht es ja auch immer wieder ein bisschen darum, diese Situation darzustellen, in der halt ganz verschiedene soziale Klassen zusammenkommen. Also eigentlich der Swimmingpool, das ist ja eigentlich, oder das Schwimmbad, öffentliches Schwimmbad ist ein Ort, an dem wirklich irgendwie Arme und Reiche zusammenkommen und zumindest in dem Moment einfach so bestimmte Klassismen, sage ich mal, nicht vorhanden sind. Gleichzeitig spielt sie natürlich auch mit dem Raum, wie ich eben schon gesagt habe, dass sie das wirklich diesen Raum an sich, die Architektur auch als so eine Malerei versteht. Also hier seht ihr ja auch auf dem Boden, dass da diese Wassertropfen sich auf dem Boden ausbreiten, dass sie diese Figuren mit ganz verschiedenen, sage ich mal, Patinas bearbeitet hat, dass die sich anders verfärben und auch räumlich natürlich diese anderen, sage ich mal, die Wand Leinwände so gehängt sind, dass sie sich eigentlich wie so ein Gemälde eigentlich ein bisschen einfügen. Sie hat auch noch gesagt, dass ihr seht ja, dass das werdet ihr gleich, also das seht ihr diese tierischen Wesen geschaffen. Also hier ist zum Beispiel ein kleiner Vogel, da ist ein großer Vogel. Es geht ja auch ein bisschen darum, mal diesen Lebenszyklus darzustellen, dass halt man wächst, dass man sich transformiert, dass man sich schält, dass eigentlich auch ihre Skulpturen sich so schälen. Und sie hat nämlich gesagt, vor ihrer Ausstellung in Nantes hat sie ein Baby bekommen und dann ist kurz danach ihre Tante gestorben. Und sie meint, es hat sich so angefühlt, als wenn es so ein Lebenszyklus war. Und deswegen, also das eine stirbt, das andere wird halt neu geboren. Und deswegen hat sie halt auch, hat sie halt diese kleineren Vogelfiguren zum Beispiel und die größeren Vogelfiguren geschaffen, um zu zeigen, das sind jüngere Figuren, dann sind es ältere Figuren und ja. Und diesen Raum hat sie auch so ein bisschen als so einen kontemplativen Raum beschrieben. Also einerseits, weil Brunnen, ich meine, die sind ja seit 8000 Jahren eigentlich im europäischen Raum zu finden, in anderen Regionen schon früher. Und es geht natürlich immer darum, dass es eigentlich eine Quelle für Wasser ist. Also und Wasser ist natürlich immer eine Quelle des Lebens. Dort haben sich auch oft dann Dörfer gebildet, Städte gebildet. Und gleichzeitig sind Menschen ja auch zu 80-90% aus Wasser. Genau, und diese Brunnen, die haben natürlich, werden irgendwie auch mal ganz stark in ganz vielen Geschichten verarbeitet. Auch hier kann man sehen, wie sie wieder mit dem Raum aber gearbeitet hat. Also halt diese goldenen Tropfen und gleichzeitig die goldenen Tropfen, die auf dem Boden zu finden sind. Und dieser Brunnen, der findet sich auch in ganz vielen mythologischen Aspekten wieder. Also in Märchen, Geschichten, in diversen Aspekten.
And then we sat down and talked about the artworks. And now at this point, we are sharing these conversations with you.
From what I can see in the figures, I mean, I have the impression just like really drawing from the metal, from the material she's using. But then her sculptures are developing in a very spontaneous way. Mm-hmm. But at the same time, the animal figures she's producing, they're really anthropomorphized, you know, just like you don't really, I mean, they're human-like, they act human-like. You can't really tell if her figures are animals or human. They have animal features, human features, they act like humans or, you know, just look at themselves in the mirror. So it's just like,
yes.
I think this entire demarcation between animals and humans and technology as well, it's not very clear in a sense. Would you say that the figures that are in the pool, they're clearly humans? I mean,
that's also one thing.
Not really
it's
sure
not
about
really
it.
That you can say they're humans, but they're definitely human-like because
they're human features.
They do have human features, and also like she's drawing really textures of human body on those figures. But I think we all kind of got the impression that these resemble humans more or less. Yeah, like not like humans, but probably humans in a parallel universe, which is really what you get inside that room. Like, the more you stare into things, the more you start realizing like you're not in, you're not staring at like an artwork that is depicting a pool, but also like when you start looking at the pictures or images or paintings or whatever that was on the wall. In frames, you start feeling that they have memories, and this is like a universe that you're inside, and they have more like these are pictures from the past, probably of this place or like somewhere else where this type of creatures exist. They're interacting in, I don't know, different ways, and that's like kind of. I don't know, impression you get, you start feeling like you're in a different universe, you're observing like a parallel reality.
Yeah,
inside that.
This one is enjoyable. This one, I enjoyed it.
Like, because it's a different.
This one, probably, I don't know, maybe there's no, like, I didn't really see particularly a purpose that I connect to, but this was enjoyable. Like, you look at each figure. It's different. There's like the same figure is different from different corners. You have to really like go around it and check it out.
Yeah.
And the material on all these figures also, well, the material looks the same, but like it also gives this kind of reflection also the way like you move.
You know, this is also our difference. For example, for me, it was so hard to relate with the exhibition. I was like, what are you trying to tell us, you know?
Yeah.
Always, I was thinking with this back thinking. But then I start to just like enjoying the life and death.
I also thought that it was interesting that in two rooms there were paintings of drops. And in the one with the swimming pool, it kind of reminded me of blood, which isn't that uncommon in a public pool because like kids scrape their knees or they fall down and they break their nose, all kinds of stuff happens. And it kind of shows how unhygienic that space is, while in the room with the fountain, the drop was blue, so it kind of reflected the water and it seemed more clean.
I think I was looking through exhibition through a different lens because I was having camera in hand, which always brings me this other perspective how I look into things, because I'm searching for perspectives where I could take a picture, and then it brings me to angles to which I would maybe otherwise not go. So what attracted me in this case is that I was searching for reflections, because sometimes the material, the metal is like glad and shining, and then I could see my reflection in it, in some of the figures. So it kind of brought me that I see myself in this figure, like in abstract meaning, but also, then all of a sudden I'm looking at the bird, but there's also me inside this bird and also in the water.
But who is to say that this is water?
Because on this one, for me, it looks like amber. Like before I came to exhibition, and when I look at it, I thought it's amber.
I thought it was supposed to be oil.
Interesting.
It's the Aussie water.
If you live in Istanbul.
I also liked in the room where they were the changing rooms that there was a key on the wall. Like you could only peep through a small hole to see the videos, and there being a key on the wall was kind of like you could see through it, but you couldn't really enter the room. Yet still there was a key in the room. I don't know. It kind of, I don't know what it actually, I don't have anything clever to say about it, but it made me think like, there is a door, there is a key, but I can't open the door.
This is obviously...
I think like swimming pools are also, especially because you wear very little clothes there. Mm-hmm. Like people who have insecurities, it's mm-hmm. not a fun place. Mm-hmm. But I thought it was kind of nice when I already talked about like mm-hmm. the imperfect bodies.
Yeah.
Like it seemed.
It's really against body shaming.
Yeah. It seemed to be like what you would wish a swimming pool would be like.
Yeah.
Like just a place where people can have fun while yeah. for a lot of people swimming pools are not fun at all.
Yeah,
sure. I kind of realized that there were like many references.
Mm-hmm. What
like
kind
a
of
bunch
reference?
Of references
yeah.
to like other art pieces, I
mm-hmm.
guess.
Mm-hmm.
The first thing when I noticed when I entered this mm-hmm. is that I like the composition of
mm-hmm.
the pieces,
mm-hmm.
basically,
mm-hmm.
how they are located, and
mm-hmm.
because this time it's in a well illuminated room
mm-hmm.
that is white.
Mm-hmm.
All of the colorful pieces kind of look nice, you know,
mm-hmm.
because, you know, last time we went into a dark room, you know. I don't think it was pretentious. This
mm-hmm.
was just like kind of just, I mean, even like just what it is, if I just look at it and I don't know what it is about, it's still very inviting to the viewer, I think.
Mm-hmm.
This is what I thought. So like, I like compositions, I like pictures when there are many things going on, you know?
Mm-hmm.
So like, it's inviting you to look
mm-hmm.
at each and every aspect, like every little scene
mm-hmm.
in this picture, basically.
Mm-hmm.
So
mm-hmm.
you can kind of feel free to go around and just like explore, basically.
Mm-hmm.
So this is my first impression.
Mm-hmm.
Yeah, so I mostly looked at it like just like a picture, basically.
Mm-hmm.
So like more, I guess, two-dimensional, because I stay like farther away
mm-hmm.
from it
mm-hmm.
and I don't really have time to look at individual pieces. So,
mm-hmm.
but I, yeah, as I said, I noticed this like contrast of like pieces that are like reflective and
mm-hmm.
the pieces that are non-reflective, basically,
mm-hmm.
and also maybe like some references to, like there was one piece in the right most corner where
mm-hmm.
like a bird is looking at its own portrait, I guess, and this is like this like maybe
yeah.
this kind of megalomania like dynasty thing, like this is like a portrait of a renowned person, basically,
mm-hmm.
you know, and like maybe, I don't know if he's, I guess he's looking at himself, I really didn't.
I thought it's a mirror, actually.
Yeah, I thought it's a mirror, but to me the reflection looked more like a portrait, and then also
mm.
when you approach this reflection, you kind of see your own reflection as well on this
mm-hmm.
portrait, because the parts of it are reflective, you know, but I guess this is like already a bit of a stretch, you know, but I don't know, I mean, without knowing the references and looking at it as a just like a picture, as a composition, I really like it.
We move to the second one, to Leon Hüllhumer's work. He's an Austrian artist who also works in film and choreography. His art explores identity, body and power. He creates scenes that feel like they could come straight from a movie or a performance, often involving other artists like choreographer Florentina Holzinger and band Puke Puddle, and the writer Ferdinand Schmalz. His work is raw, intense and totally unfiltered.
Here sind wir jetzt in der Ausstellung von Leon Hüllhumer, The Feast. Und Leon Hüllhumers Praxis entspringt immer der Idee des Performativen. Also eigentlich sind seine ganzen Charaktere, die ihr auch seht, also eigentlich ist es erstmal so, dass diese Ausstellung eigentlich als Performance geplant war an der Halle für Kunst Steiermark, die schon früher stattfinden sollte. Und daraus hat sich dann erst die Idee entwickelt, eine gesamte Ausstellung zu machen. Und er schafft diese ganzen Charaktere, die ihr sehen wird, auch in diesen filmischen Arbeiten, alle selbst. Und hier dieser Lord Chesterfield, also das ist bei der Installation, das ist Lord Chesterfield badet, Crazy Hot Tub Installation, geboren um zu sterben 2, heißt diese Installation. Und ihr seht ja, dass dieser Sarg mit Jeansstoff gespannt ist und auch mit Wasser. Und eigentlich kann man es auch so anschalten, dass es nicht wie ein Whirlpool wird. Und Leon hat hier, also Leon Höllhummer hat hier auch eine Performance gemacht mit einem anderen Künstler, mit einem anderen Musiker. Und der Lord Chesterfield, den er dafür geschaffen hat, es kann gut sein, dass der dann in anderen Installationen oder in anderen Performances wieder zum Leben erweckt wird. Also es geht ihm immer auch darum, dass er auf so Räume setzt, die ein bisschen unfertig sind. Also ich meine, das seht ihr ja, aber gleichzeitig könnte man hier schon irgendwie an so eine Veräscherung auch denken. Also hier brennt ja auch schon, brennt es ja auch schon herum und dann kann es sein, dass eigentlich dieser Lord Chesterfield kurz davor steht, eigentlich eingeäschert zu werden um die Erde. Genau, was noch wichtig ist, bei Leon Höllhummer, dass er sich immer auf Georges Bataille bezieht. Also eigentlich geht es ihm so um die Transzendenz von Erlebnissen beziehungsweise erotische Erfahrung als ein Erlebnis, das einer Nachempfindung des Todes nachkommt. Und er sagt, dass das eigentlich einerseits über kulturelle Tabus oder über sexuelles Erleben natürlich. Ja, machen es aus. Oder das Außer-sich-Sein und natürlich auch und das künstlerische Produktion entstehen kann. Also es geht ihm immer eigentlich so ein bisschen darum, auch mit Tabus zu spielen, gesellschaftliche Tabus oder, sage ich mal, gesellschaftliche Normen einerseits zu thematisieren, darzulegen, um sie dann auch wieder zu brechen. Ich meine auch das Sterben an sich und ich meine das Leben an sich ist ja auch schon tabuisiert in der Gesellschaft. Man redet nicht oft über das Sterben oder zum Beispiel auch Themen wie das Menschen, die früher sterben möchten. Das ist bisher noch nicht, ist eigentlich noch illegal, wenn du... Genau, sterben, also wenn du deinen Tod eingeleitet haben möchtest. Und das ist natürlich schon so Dinge, mit denen er auch immer spielt. Genau, und alles, seine ganzen Ideen kommen auch wirklich immer von der Idee des Performativen. Also daraus entstehen auch seine filmischen Arbeiten. Und diese Arbeit, die ihr hier seht, diese Triggerwarnung oder diese filmische Arbeit, da seht ihr ja eigentlich eine Person oder diese filmischen Szenen, die eigentlich all das macht, was man nicht unterm 18 machen soll, einerseits. Gleichzeitig, also auch natürlich ziemlich verlebt aussieht, ein verlebter Charakter, ist nicht mehr ganz gesund, er raucht viel, er trinkt viel, er ist gewalttätig gegenüber seinen Mitmenschen. Und gleichzeitig spielt natürlich Leon auch ein bisschen auf eine humoristische Art und Weise mit diesen Tabubrüchen, die er hier thematisiert. Und hier bei der Dornenmadonna, das ist vielleicht interessant, weil es natürlich auch so ein bisschen, das könnte man, einige haben auch schon gesagt, es hat was total Blasphemisches. Also man kann ja schon erkennen, dass der Jüngling, also man denkt, dass es vielleicht der Jesus ist, der auf dem Dornen aufgespießt wird. Und gleichzeitig hat man ja schon das Gefühl, dass diese Dornenmadonna und ihr Jüngling so eine amoröse Beziehung haben. Also es geht eben auch hier wieder darum, dass natürlich irgendwie Tabubrüche thematisiert werden. Also ich meine, dort nähern sie sich schon aneinander. Und dann gleichzeitig verletzt aber die Dornenmadonna anscheinend ihren Jüngling, ihren Liebhaberjüngling auch.
Impressive.
Und hier, also diese Installation, da geht es auch noch mal ein bisschen darum, dass natürlich in den filmischen Szenen sieht immer alles sehr geordnet aus, sehr schön aus. Und dahinter ist es aber ganz anders. Da sind, ist es natürlich so, dass es auch mitunter chaotisch ist, dass man nicht ganz genau weiß, wie was angeordnet ist. Und hier ist es natürlich... Okay, vielleicht sehen wir uns diese Arbeit zu Ende an und dann gucken wir doch die andere Arbeit an und dann können wir nochmal hochgehen, um weiter zu diskutieren. Auch hier spielt Leon Höllhummer wieder mit Tabus. Bei dieser Szene, das auch so ein Kaffeekränzchen darstellt, genau, spielt er mit, geht es vor allen Dingen um Sexualität. Also ihr seht zwei ältere Damen, die sich näher kommen. Dabei gibt es noch einen Voyeur, den ihr auch bald sehen werdet, der die Szene beäugt. Einerseits geht es natürlich darum, zu zeigen, dass gleichgeschlechtliche Liebe immer noch tabuisiert ist. Aber auch in den Medien sieht man natürlich in der Regel, wenn es um Liebesbeziehungen geht, vor allem junge Körper, schöne Körper und selten eigentlich ältere Damen, ältere Herren, die, sage ich mal, zueinander zärtlich sind. Und dieser jüngere Voyeur, der dann auch noch eine Szene in der Szene vorkommen wird, der hat aber fast eine sexuelle Erregung, als er diese älteren Damen sich zärtlich nahe kommen sieht. Vielleicht wollt ihr euch das alles nochmal anschauen und dann gehen wir einfach hoch. ein Geschenk, sieht man. Und also bei dieser gehäuteten Puppe weiß man ehrlich gesagt auch nicht ganz. Also ich weiß immer noch nicht genau, was ihre Funktion ist. Vielleicht wisst ihr es. Das ist hier der Voyeur oder der Voyeurist, den ihr seht, der diese Szene beobachtet.
Also mich hat eigentlich nichts begeistert, außer das letzte Video. Also ich fand so, der Saal fand ich ganz, wie es gemacht war, eigentlich ganz cool. Aber eigentlich das Einzige, woran ich, darüber, wo ich am meisten nachgedacht habe, war das Video mit den alten Damen. Also mit Abstand. Und ich fand, da konnte man so viel reinlesen, nämlich zum einen, dass alte Menschen als sexlose Wesen angesehen werden, so alte Menschen haben keinen Sex mehr oder haben auch kein Interesse an Sex mehr, und dann gleichzeitig ist es eine gleichgeschlechtliche Beziehung und dann ist dieser junge Mann, der davon erregt wird, diese alten Damen zu sehen, was mich dann wieder daran erinnert hat, dass oft lesbische Beziehungen sehr von heterosexuellen Männern sexualisiert werden und dass das mehr, dass teilweise heterosexuelle Männer mehr das als etwas sexuell Erregendes für sie ansieht, anstatt etwas sehr Intimes und Schönes zwischen den beiden Frauen.
Ich habe auch eigentlich viel nachgedacht. Ich habe zuerst, also das quasi die Opening Scene, also der Anfang, da war ich auch nicht irgendwie beeindruckt, aber dann habe ich mir gedacht, okay, wenn er jetzt tot ist und diese ganzen Gegenstände, die dort gehangen sind und gelegen sind, und quasi, dann habe ich mir gedacht, quasi, wenn die Person stirbt, dann bleibt es so quasi eingefroren ein bisschen in der Zeit. Und diese ganzen Gegenstände, die er vielleicht, wenn er noch gelebt hätte, würde er sie irgendwie organisiert irgendwo ablegen, die liegen jetzt einfach so chaotisch, um die Leiche sozusagen. Also das hat er quasi dann so, das Leben anderer geht weiter, aber sein Leben ist halt zu Ende, und das ist jetzt in dem Zustand eingefroren, also das in diesem nicht abgeschlossenen Zustand sozusagen. Also so war mein Gedanke dazu, und dann habe ich mir gedacht, zwischen, also er ist ja in einer Badewanne und das ist, er ist nass, aber um ihn ist halt Feuer, und ich habe mir einfach diesen Zustand vorgestellt, also wenn zum Beispiel, wenn du in dieser Wanne so aufgewärmt wirst in deiner Kleidung, wie halt unangenehm dieser Zustand ist, also das ist, ich glaube, der zeigt dann, wie unangenehm, glaube ich, Tod ist, also dass der Tod nicht schön ist, also so habe ich mir gedacht. Also zwischen Feuer und halt Wasser, und Wasser ist halt auch nicht mehr kalt und bist in diesem Wasser dann halt, keine Ahnung, gekocht. Oder immer, dann kann man auch Höhle sagen, zum Beispiel dazu. Ist er dann in diesem sehr unangenehmen Zustand. Also das ist quasi, Tod ist nicht schön, habe ich mir gedacht, ist die Aussage dahinter vielleicht. Oder ist es, ja, nicht ästhetisch vielleicht, keine Ahnung. Und dann, ja, und dann ganz am Ende, also natürlich habe ich mir auch dieses Video angeschaut und dann habe ich mir gedacht, ja, es gibt dann natürlich viel Tabu um das Thema Sexualität und alles. Und ich habe mir gedacht, ich glaube, solche Kunst ist natürlich so quasi wie eine Gegenaussage, wenn man jeden Tag unter Druck ist von den ganzen Regeln, die es in der österreichischen Gesellschaft gibt. Und ich glaube, je mehr quasi man möchte nicht nachgeben, sondern man pusht quasi zurück mit dieser Obszönität sozusagen. Und dann je mehr Druck, desto schlimmer muss das Ganze ausschauen. Also desto schlimmer quasi moralisch gesehen oder so muss die Kunst sein, ja, desto weniger ästhetisch muss die Kunst sein. Und das habe ich mir gedacht, jetzt eigentlich bei der ganzen Stellung. Das war für mich so ein Gedanke für die ganzen Gegenstände, die dabei waren, dass das so unschön war, weil es quasi so ein Widerstand ist zum Alltag, zum alltäglichen Leben, wo es viele Regeln gibt. Mhm. Ja? Also das ist Druck der Regeln, die man immer einhalten muss.
Ja. Ich meine, was ich mir auch gedacht habe beim ersten, beim Sarg, ist, ich habe mir gedacht, dass da eine sehr unsympathische Person dargestellt wird. Also da wird eine Person, die wahnsinnig reich ist, dargestellt.
Woher weiß man das?
Die Ringe, die Ringe, sein Sarg ist ein Whirlpool. Keine Ahnung, es hat sich irgendwie so angefühlt wie so eine Person, die ihren Wohlstand mit in den Tod mit sich ziehen will. Und dann einen Sarg zu haben, der ein Whirlpool ist, den du nicht einmal mehr genießen kannst, weil du bist tot. Und dann noch das Gedicht, das vorher stand, wo so, ich glaube, da ging es so, was für eine Geburtstagskarte könnte man dem kaufen oder schenken, weil der hat schon alles und nichts könnte den noch begeistern. Keine Ahnung, also es wirkt so, als wäre das eine Person, dessen Angehörige sehr negativ gestimmt gegenüber dem sind. Also, keine Ahnung, das hat auch, also, keine Ahnung, ich glaube, ich, wenn ich diese Person, die dargestellt werden würde, kennen würde, würde ich sie nicht sehr sympathisch finden. Yeah. Das war der Eindruck, den ich gehabt habe.
I was also the most impressed about the last one. I'm really gonna come again and watch it, because there has been so much. I would really like to pay attention to details. I also observed that there was this playing with this concept of something what is not represented in a society, what we mentioned already, but at the same time they are both like in a very traditional house with all these like small animal figures which are innocently looking at them like, oh, I'm so innocently just like laying here on the shelf. They're wearing dirndl, so like really representing tradition, but at the same time being like progressive. Yeah. For me, one of the key moments was when the ceramic figures in the last video are giving massage to the back, and when this ceramic hand is massaging the ceramic back, and it's making this disgusting sound, this unbearable sound.
Yeah.
That was really a highlight for me. But also, like, when they open up a present, like, it's so cheap in a way, and also how they're impressed by it is so like cringy, but at the same time cool. Yeah, I don't have like a build up opinion upon that, but yeah, there's a lot of contradictions here for me between traditional and cheap and at the same time modern and progressive.
Ich habe, als ich den Mann gesehen habe, wo er in der Badewanne halt so tot gelegen ist, habe ich mir gewundert, ob er es wirklich selber trunken so halt wirklich gelegen ist oder ob er wirklich tot war und ob die ganze Familie ihn so in in eine Bandewanne hineingegeben haben, gegangen haben. Und da ist mir ist klar geworden, dass man nicht immer, manche sagen, du kannst nicht vom Tod davonlaufen, sozusagen. Viele haben Angst vor dem Tod, sagen, ja, also, was, wenn man 50 oder im Alter 90 wird, sozusagen, oder 80, denkt man dann ist dann zu Ende, dann ist nichts mehr, im Leben nichts mehr übrig. Dann glaubt man, man hat wirklich Angst vor dem Tod.
Ja.
Und danach, will man halt irgendwie, will man das nicht loslassen, sozusagen.
Wunderbar, außer dass es so eine familiäre Beziehung ist, ich glaube, most impressive part, weil jeder könnte ein bisschen relaten, dass du von dir sehr viel ausgibst, in egal welche Beziehung. Mhm. Es verletzt ein bisschen deine Persönlichkeit, aber haltest du trotzdem aus.
Ja.
Und das ist so, und dann fragt man sich, wenn es so übertrieben ist, warum macht man das? Aber man macht trotzdem so gerne. Mhm. Aber wenn man es so als bildlich sieht, ist es so absurd eigentlich. Mhm. Warum so viele Menschen es so weitermachen? Er hat das so schön einfach dargestellt.
Ja.
Ja. Ich glaube, bisher ist mein Favorite dieses
Künstler.
I think the first and the last pieces were attractive and they're kind of inviting to look at. The two in the middle were like really uninviting, and even if you put the effort to really check what is going on, you don't really get to anything useful, to be honest. Mm-hmm. Especially the first video, that was really like top cringe. The first one, the piece was like, you know, it gets you thinking. Really, like, is this man dead? Is he just chilling? Mm-hmm. And then actually, he's been chilling, but also dead. all the details there, like some of them are pretentious but also cool. And the last video, I think the last video like really is catchy. There's some flow, like you really want to check what's going to happen next. It's comfortably discomforting, you know. Mm-hmm. These clay hands and breasts or hands and back when they're touching. This is like, you know, it's discomforting, but like in a comfortable way. Like you still like enjoy it when you look at it, which is actually surprising to me because like, you know, the same artist managed to make this, which was, you know, very contrastive and nice and on point to me, but also at the same time made this these two things in the middle, which I like despise completely.
Nice.
I think the thing that stood out to me the most with the Madonna was when, is it supposed to be baby Jesus?
Yeah, that's what I told her.
Okay. When baby Jesus touched the like spiky breasts, his hands turned bloody.
Mm-hmm.
I don't know. I feel like that was kind of just like him like wanting to seek out maybe comfort or pleasure, and him getting so violently rejected that his hands started to bleed.
I mean, it's also like a mother or son relation, you know? So just like, Maria and Jesus. Mm-hmm. And obviously, just like he's touching, I mean, her breasts and just, but then, I mean, she's like, she has spikes on it. So it's a really disturbing mother-son relation because it seems to be, like that there's some love in it, and just like also love that goes beyond mother-son relations, but at the same time it's also this neediness just like of the breast, and he's a grown-up son, right? He's not a baby anymore, so that's also a depiction of this relation, which is a bit disturbing.
It's like we said, a little bit like Freudianist
Exactly. Mm-hmm. It's very, yeah, I think so. Yeah.
I think it's, also like the woman being so protected by the spikes.
Yeah.
And the man being so vulnerable, like only in I don't know if it was underwear or diapers, but like he was like almost naked while the mother figure was so guarded. There was kind of, I think that was also really uncomfortable. Like it seemed like it was not a healthy relationship, not only because of the sexual part, but also because one of them was very protected while the other one was vulnerable and hurt by the other person. Like it seemed to be unhealthy on multiple levels.
Yeah, exactly. Yeah.
Yeah, I think he doesn't have to do that, you know. It would be enough to take one of them. Like he could choose one of them.
You mean one of the videos?
Like no, one of the feeling. Either like hurting and relationships in general, and this is like it's enough powerful, you know, to say that the people are hurting each other but they're still trying to be together, or mother and son relationship without taking this image to hurting, because like this is other way around, like this is just a lot of like how the Freud describe it, it's nidisch zu sein and man zu sein and penis and this kind of love, a lot of love, but not without a lot of hurting. I think that both of them, when you put them together, for example, I just choose to interpretation was just focusing on the relationship. I just ignored the mother and father's part, you know, because I found like just not worth it.
Yeah.
Because in my eyes, could be more than that.
Maybe I could also see it from a like feminist lens, because often in the society female body would be represented as sensitive, as soft, and sensual, as kind of like this pure, and man body would be like muscly or hairy and therefore like strong, and here is like a female body being protected and strong, and male body is like this like bleeding, exposed one.
I think it's also because like there is like parents have a lot of power over their children, and there is this kind of like parents, like the first people you look for safety are your parents, but in a lot of times like the parents are the first people who hurt you. Like abusive parents are unfortunately very common, but that doesn't make the child not crave their love and attention, and I feel like you could really see that, like the child reaching out to the mother figure and the mother just kind of rejecting him and hurting him.
If he would put, instead of the mother, father, and instead of the Jesus, just a girl, so his daughter, then you will see the destroying, and you will see how much uncomfortable to see it, and you will see how much real is that.
There's also a certain part where like mothers, when they don't get their emotional needs satisfied by their husbands, they turn to their sons. Yes. Like there's certain emotional incest where the woman, where the mother kind of blurs the relationship where it should be a mother-son relationship, but she feels the need to get her emotional needs satisfied, so she turns to her son, and that's also very unhealthy for both parties. I feel like it's also important to portray like women being the harmful person, because often that, like if men get hurt by women, that kind of the way men are treated, they're supposed to be like, be able to defend themselves against the women because women are seen as weak and inferior, but that can also be, like women can also be the toxic person in the relationship.
Yeah, I mean, there are, I guess, many things still untouched.
All right, this was Radio Revolt show. My name is Gea, and you've been hearing about these two exhibitions in Halle für Kunst Steiermark. Don't forget, you still have time to check them out before they close on February 23rd.
Hi, dear listeners.
You're listening to Radio Revolt,
a show in which migrants and asylum seekers deal with a very complex topic of migration.
We are people with international history who come together to gain empowerment throughout doing community radio.
This is 92.6 Radio Helsinki.
Dear listeners, we are back in the studio again.